Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Yes, vielen Dank, Markus. Ich wünsche auch von meiner Seite euch allen einen schönen guten Morgen. Wer von euch genießt den Sommer in Deutschland? Preist den Herrn, 28 Grad. Ich habe mir gestern schon einen Sonnenstich geholt. Du wahrscheinlich auch, weil das Ding war schon so lange nicht mehr sichtbar an dem Horizont. Aber der Herr hat auch Deutschland nicht vergessen. Danke, Jesus. Herr Jesus, so danke ich dir jetzt für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns begegnen möchtest. Herr, dass du echt einen Plan hast für jeden Einzelnen. Sprich zu unseren Herzen. Und alle sagen, Amen. Amen. Wir befinden uns, oder wir starten in eine ganz neue Predigtserie, die da lautet Leben plus Jesus. Er verspricht seinen Jüngern ein Leben in ganzer Fülle. Und in den nächsten Wochen wollen wir dieses Leben in Fülle so richtig entdecken. Okay, du bist heute Morgen in Gemeinde angekommen. Hier ist auch Leben in Fülle. Ja, schau mal nach links und rechts. Hier geht's rund, hier geht die Post ab. Es gibt's in kaum einem Verein, ja. Mitgliederversammlung jede Woche. Preis den Herrn. Und dieses Leben, das wollen wir die nächsten Wochen entdecken. Was meint Jesus wirklich damit? Wir lesen Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie, die anderen, Leben haben und es im Überfluss. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte und die wir uns eigentlich jeden Tag irgendwo neu stellen müssen, ist, wofür leben wir? Philosophen brechen sich ja seit Jahrtausenden den Kopf über diese Frage, wozu lebt der Mensch, was ist der Sinn des Lebens, warum gibt's den Menschen? Und ich habe euch mal drei interessante Zitate mitgebracht, die alle irgendwo was Unterschiedliches sagen. Leo Tolstoi, er sagt, das Wichtigste im Leben ist zu wissen, wofür man lebt. Okay, es ist das Allerwichtigste, was du herausfinden musst, ist, wofür du lebst. Wir gehen mal weiter. Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat, der auch ein bekannter Psychologe war, der schreibt Folgendes, der Sinn des Lebens ist eine Lebensfrage. Also es ist eine Frage, die nicht quasi aufhört. Ja? Die Antwort ist individuell und kann nur von jedem Einzelnen selbst gefunden werden. Und dann habe ich euch noch ein anderes Zitat mitgebracht von Alexis Carrel, der sagt, es geht nicht darum, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben. Also es geht nicht um die Quantität des Lebens, wie lange ich lebe, sondern es geht darum, hey, wie nutze ich oder wie fülle ich diese Zeit? Ja, wie viel Lebensqualität habe ich in den Jahren, in denen ich lebe? Und wir merken, der eine sagt, das ist das Wichtigste zu wissen, wofür man lebt. Der andere sagt, ja, es ist so im Laufe des Lebens muss man es herausfinden und es ist für jeden individuell. Hier der andere sagt, ja, es geht nicht um Quantität, sondern es geht wirklich um eine Qualität. Und wir merken, okay, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie Menschen ja diesen Lebenssinn quasi auch füllen. Andere sagen, du musst dir selber den Sinn des Lebens schaffen. Die Frage ist, wofür lebte denn eigentlich Jesus? Wofür lebte Jesus? Und ich glaube, ein Aspekt ist folgender, dass er Folgendes gesagt hat. Ich bin gekommen, ich bin auf diese Erde gekommen. Mein Sinn ist, damit sie, wer sind sie? Seine Jünger und auch die, die nachkommen werden, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Jesus hätte auch sagen können, ich bin gekommen, damit ich glücklich bin. Ich bin gekommen, damit es mir gut geht. Aber Jesus hat gesagt, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Und er spricht hier in Johannes 10 im Kontext von dem guten Hirten, der bereit ist, sein Leben für die Schafe zu geben, während der bezahlte Hirte ja wegläuft, wenn die Situation brenzlig wird. Die Frage ist die, was bedeutet jetzt dieser Überfluss, okay, von dem Jesus hier redet? Geht es hier um den materiellen Überfluss? Und was geht es hier wirklich? Und das griechische Wort hier für Überfluss heißt Perissos und es hat auch eine mathematische Bedeutung und bezeichnet im Allgemeinen einen Überschuss. Okay, Jesus ist gekommen, damit wir einen gewissen Überschuss haben. Okay, ich bringe euch ein weiteres Zitat von Boys, wer auch immer das war, ja, naja, das habe ich gefunden. Und sie kommentiert, das Leben im Überfluss ist vor allem das zufriedene Leben. Sind wir Deutschen zufrieden? Oh, wir tun uns ziemlich schwer, oder? Indem unsere Zufriedenheit auf der Tatsache beruht, dass Gott jeder Notlage gewachsen ist und in der Lage ist, all unsere Bedürfnisse nach dem Reichtum und seine Herrlichkeit in Jesus Christus zu befriedigen. Es geht um ein Leben im Überfluss, ist nicht unbedingt ein extra langes Leben, okay? Ein Leben im Überfluss ist nicht ein einfaches und bequemes Leben. Das müssen wir verstehen, wenn Jesus darüber redet. Sondern ein Leben im Überfluss ist ein Leben in der Zufriedenheit und des Wohlgefallens in Jesus Christus. Spurgeon hat Folgendes gesagt. Ich hau euch heute richtig viele Zitate raus, gell? Könnt ihr heute Morgen schon gut mitdenken. Haben wir es? Okay. Spurgeon hat Folgendes gesagt. Das Leben ist von unterschiedlichen Ausmaßen geprägt. Einige haben Leben, aber es flackert wie eine sterbende Kerze und ist undeutlich wie das Feuer im rauschenden Flachs. Andere sind voller Leben und sind leuchtend und vehement. Also es gibt tatsächlich Menschen, die Leben in sich tragen, und man merkt, dass diese Menschen dieses Leben haben und es flackert und es brennt und man spürt einfach, sie strotzen nur so vor Leben. Kennt ihr solche Menschen, die nur so vor Leben strotzen? Kennt ihr Menschen, die nicht vor Leben strotzen? Okay, wir merken, okay, auch das gibt es. Es gibt beide Sorten. Und die Frage ist jetzt die, wo erleben und wie erleben wir dieses Leben in Fülle? Und heute werde ich darüber reden, dass wir das in Kirche erleben. Wir erleben das Leben in Fülle, das Jesus verspricht, dieses zufriedene Leben, wir erleben es in Kirche. Und ich möchte mal starten mit einem Statement, und zwar folgendes Statement: Ich liebe Kirche von ganzem Herzen. Weil Kirche ist der Ort, wo ich Jesus Christus kennengelernt habe. Kirche ist dieser Ort, wo mir Jesus begegnet ist, und Jesus beantwortet mir die Fragen, die großen Fragen des Lebens. Woher komme ich? Wofür lebe ich und wo gehe ich hin? Kirche ist der Ort, an dem ich meine Berufung gefunden habe. Weil Jesus mich liebt, habe ich verstanden, dass ich auch andere Menschen lieben kann. Weil Jesus mir vergeben hat, kann ich auch anderen Menschen vergeben. Okay, Kirche ist der Ort, wo ich meine Gaben entfalten konnte. Kirche ist der Ort, wo ich Menschen erlebt habe, die schwer sind und an denen ich gewachsen bin. Kirche hat mir beigebracht, mit Menschen umzugehen, die anders ticken, anders denken wie ich. Okay? Kirche ist der Ort, an dem ich Freude, Trost und Ermutigung erlebe. Im Kollektiv den Herrn zu preisen, hat eine unglaubliche Kraft. Habt ihr es heute Morgen gespürt? Es ist was unglaublich Besonderes, dass wir zusammenkommen und Gott preisen im Kollektiv, gemeinsam. Du weißt ganz genau, der neben dir hat genau so Probleme wie du auch. Der hat genauso Nöte wie du auch. Aber wir heben alle unsere Hände und wir preisen gemeinsam den Herrn. Gibt's was Schöneres? Kirche ist der Ort, an dem ich lerne, mit den unterschiedlichsten Menschen in Einheit und Liebe zusammenzuleben. Und genau an diesem Punkt will auch Gott biblisch gesehen den größten Segen entfalten. Da ist der größte Segen, wenn wir zusammenkommen in dieser ganzen Unterschiedlichkeit und wir uns einander lieben und in Einheit leben, da entfaltet sich der größte Segen Gottes. Kirche ist kein Gebäude und es ist auch kein Event, zu dem ich sonntags gehe. Du kommst hier zu keinem Event. Du kommst hier auch zu, ja, es ist ein Gottesdienst, aber Kirche ist nicht etwas, wo ich hingehe, sondern Kirche ist ein Leib, in dem ich lebe. Wir werden später noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Es ist Familie, wir sind Brüder und Schwestern, die gemeinsam durch dieses Leben gehen. Wie großartig ist dieses Bild? Ich liebe Kirche, aber auf der anderen Seite ist Kirche auch das Herausforderndste, das es wahrscheinlich gibt. Menschen verlassen mich, Menschen enttäuschen mich, Menschen verletzen mich, Menschen verraten mich, Menschen zeigen mir nach Jahren ihr wahres Ich, Menschen missbrauchen mich vielleicht zu ihrem Gebrauch. Und dann stellt sich schon auch die Frage, kann ich Kirche in unserer heutigen Zeit, kann ich Kirche überhaupt noch vertrauen? Woher weiß ich, dass ich nicht manipuliert werde? Woher weiß ich, dass ich nicht einfach irgendwo vielleicht auch in irgendeine Arbeitskraft bin? Weil das Internet ist heutzutage voll von Menschen, die ihr Zeugnis geben davon, wie enttäuscht sie von Kirche sind und warum ich besser nicht in die Kirche gehen soll. Und gesellschaftlich gesehen steht die Kirche auch nicht hoch im Kurs. Ja, da ist eher ein Abwärtstrend sichtbar. Das sehen wir in der evangelischen Kirche ganz stark. Ein Pfarrer auf so und so viele verschiedene Pfarrämter. Und wir sehen, wenn wir uns nicht belügen als deutsche und westliche Gesellschaft, dann sehen wir eine Abwärtsspirale auch von geistlichem Leben. Und wir merken, okay, Es ist ganz spannend. Auf der einen Seite, wir lieben Kirche, aber auf der anderen Seite hat die Kirche natürlich auch das Potenzial, wir werden später ein bisschen mehr darauf eingehen, die große Herausforderung, mich zu enttäuschen. Aber wir wollen mal schauen, was ist eigentlich die Kirche? Okay, wie hat sich Gott Kirche vorgestellt? Und zwar, viele Menschen verstehen unter Kirche ein Gebäude oder eine religiöse Organisation. Das Wort Kirche kommt aus dem griechischen Kyriakos, was so viel bedeutet wie zu einem Herrn gehörend. Kirche in seiner Grundbedeutung bezieht sich nicht auf ein Gebäude, sondern es bezieht sich auf den Kyrios. Es bezieht sich auf den Herrn Jesus Christus. Im Neuen Testament wird die Gemeinde, die Kirche als Ekklesia bezeichnet, was wortwörtlich ja, Versammlung heißt, was herausgerufen heißt. Es ist in seiner Grundbedeutung eine Gruppe von Menschen, die sich versammeln, ja, die herausgerufen wurden und die sich versammeln, um Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen, um Jesus Christus zu preisen. Da geht es nicht um die Einzelnen, da geht es um keinen Starkult, sondern es gibt nur einen Star. Und dieser Star heißt Jesus Christus. Und Menschen versammeln sich um diesen Herrn Jesus Christus. Da geht es nicht um ein Gebäude, sondern es geht um eine Einstellung und um eine Versammlung. In 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Es geht, die Ekklesia ist eine Versammlung, die herausgerufen wurde aus dem Leben der Finsternis hinein in das Leben Gottes, ja, in sein wunderbares Licht. Und diese Versammlung, sie trifft sich, okay, sie kommt physisch zusammen. Es gehört zum Wesen der Ekklesia dazu, dass die Ekklesia sich trifft, okay, nicht, dass Leute schwänzen, sondern es ist ein Wesen der Gemeinde, dass Gemeinde sich trifft. Ohne dass die Ekklesia sich trifft, ist es keine Ekklesia. Wenn die Ekklesia sich nicht trifft, dann ist es keine Kirche. Okay? Da gab es natürlich unterschiedliche Formen auch, oder gibt es unterschiedliche Formen, wie das genau stattfindet. Aber wir gehen mal in Hebräer 10, 23 bis 25, da heißt, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es einige zu tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Christsein ist nicht etwas, was alleine funktioniert. Ich habe jetzt letztens Leute getroffen, die wohnen in Stuttgart, aber sind Teil der Gemeinde in München. Ich mir auch spannend, wie die das machen, ja, weil viele Reibungspunkte wird es da wahrscheinlich nicht geben. Christsein alleine, Leute, es funktioniert nicht. Oder könnt ihr euch alleine versammeln? Wer von euch kann sich alleine versammeln? Wer von euch findet es gut? Wer von euch erlebt die Fülle in der Versammlung alleine? Gibt's hier Leute? Ja. Wenn ich mich jetzt hier jeden Sonntag alleine versammeln würde. Allein dieses Szenario, es macht schon keinen Sinn. Und Jesus hat ein Leben in Fülle für uns in der Gemeinde. Okay? Und darauf liegt eine unglaublich große Verheißung. Okay? Und wir wollen uns die Verheißungen mal in der Bibel anschauen. Welche Verheißungen liegt eben auf dieser Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen? Da liegt eine Verheißung auf die Gegenwart Gottes. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte, wo zwei oder drei zusammenkommen. Das ist eine Verheißung, dass Gott hier ist, durch seinen Heiligen Geist. Wir treffen uns und Gott hat verheißen, dass er da ist. Das ist eine Verheißung auf Heilung. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander also die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Betet füreinander, okay? Wir erleben Heilung in diesem kollektiven Anbeten. Seelisch und aber auch körperlich. Gott verspricht etwas darauf. Die Verheißung, dass wir im Heiligen Geist erfüllt werden. Epheser 5, 18 bis 19. Sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Okay, das ist heute Morgen passiert. Wir erleben dadurch Ermutigung. Ich war im Lobpreis und ich habe Ermutigung erlebt. Ich konnte meinen Fokus weg von mir legen, sondern auf Jesus Christus. Verheißung auf Gebetserhörung. Matthäus 18, Vers 19. Und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Auch da liegt ihr merkt, da liegt so viel Verheißung, da liegt so viel Kraft, da liegt so viel Versprechen Gottes drauf, wenn wir unseren Hintern hochbekommen und uns treffen. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir vielleicht auch die ein oder andere Gewohnheit, die sich vielleicht eingeschlichen hat, der Trägheit oder der Müdigkeit immer wieder neu überwinden. Aber das kannst du auf so viele Lebensbereiche natürlich übertragen. Aber hey, wie viel Kraft und auch geistliche Power liegt dahinter, wenn wir sagen, that's my church, es ist meine Kirche, ich bin in diesem Leib, ich gehe zu keinem Event. So, ich verstehe, warum ich da bin, da liegt eine unglaubliche Kraft. Und die Entscheidung, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, die treffe ich ja grundsätzlich, oder sollte ich nicht Sonntagmorgen treffen? Sondern die muss ich eigentlich schon davor treffen, die muss ich mir davor schon einplanen. Weil wenn du die erst Sonntagmorgens triffst, dann kommt das Problem noch oder dann kommt die Herausforderung und dann ist das Bett irgendwie so warm oder ja, der letzte Abend, der ging auch noch ein bisschen länger. Und diese Entscheidung, die muss ich schon vor dem Sonntag treffen. Wir müssen verstehen, Kirche ist keine Firma, Kirche ist auch kein Unternehmen, Kirche ist keine religiöse Organisation, es ist auch kein exklusiver Club für besonders fromme Menschen, sondern es ist ein Organismus aus fehlerhaften Menschen wie mir und wie dir, die täglich aus der Gnade Gottes leben und die täglich die Gnade Gottes brauchen. Und letztendlich ist das Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir mehr und mehr das Bild Christi in uns, dass es mehr und mehr sichtbar wird und dass es mehr und mehr aus unserem Leben rausstrahlt. Wenn die Ekklesia, wenn die Kirche Gottes Gott nicht ähnlicher wird, dann kann es auch ein Stück weit sein, dass Kirche ein Fundament nicht versteht, und zwar dieses Fundament der Gnade. Gnade ist unglaublich wichtig auch in dem Zusammenhang. Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, er beschreibt den Unterschied zwischen billiger Gnade und teurer Gnade. Und er sagt Folgendes, er sagt, teure Gnade rechtfertigt den Sünder, billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Was ist teure Gnade? Teure Gnade ist die Gnade, die Jesus alles gekostet hat. Jesus ist am Kreuz tatsächlich für dich gestorben. Er hat gelitten für dich und er ist gestorben. Sie hat ihn alles gekostet. Das müssen wir verstehen. Und es bedeutet gleichzeitig auf der anderen Seite auch, dass sie uns alles kosten wird. Ein Leben in Nachfolge wird uns immer alles kosten. Das Resultat, wenn wir Gnade verstehen, ist eine Umkehr von unserer Schuld und von unserer Sünde und ein Leben in Nachfolge. Du kannst hier 20 Jahre lang den Stuhl wärmen, aber das Resultat aus verstandener Gnade heißt wirkliche Lebensveränderung. Wenn sich mein Leben nicht wirklich verändert, dann habe ich etwas Zentrales der Botschaft vom Evangelium nicht verstanden. Teure Gnade versteht, Jesus hat den teuersten Preis für meine Erlösung bezahlt. Er hat wirklich sein Leben gegeben. Und jetzt der Unterschied zu billiger Gnade ist, billige Gnade ist die Gnade ohne Nachfolge, ist die Gnade ohne das Kreuz, ist die Gnade ohne den lebendig gewordenen, Mensch gewordenen Christus. Aus billiger Gnade resultiert keine Lebensveränderung, sondern eher eine Verharmlosung oder Relativierung von Sünde. Und wir leben einfach nur einen netten Club und so weiter und es ist schön und wir trinken unseren Kaffee etc. Aber was wichtig ist, wir sind Kirche aufgrund der teuren Gnade. Jesus gab sein Leben für uns. Halleluja. Und wir dürfen Lebensveränderungen erleben. Warum erzähle ich das jetzt auch im Zusammenhang mit Kirche? Ich glaube, wir haben oft viel zu eine hohe Erwartung auch an Kirche. Kirche darf uns nicht verletzen. Kirche darf uns nicht enttäuschen. Kirche darf mich nicht ausnutzen. Kirche darf mir nichts Schlechtes tun, sondern ich komme einfach nur in Kirche und konsumiere. Der Punkt ist der, den wir verstehen müssen, ist, Kirche kann dich gar nicht verletzen in sich. Sondern es sind immer Menschen, die dich irgendwie verletzen oder enttäuschen können. Wer von euch war schon mal im Fitnessstudio? Ja, darf ich mal fragen, sind im Fitnessstudio nur fitte Leute? Statistisch gesehen sind im Fitnessstudio nicht nur fitte Leute, sondern das Fitnessstudio ist ja ein Ort letztendlich, wo ich die Möglichkeit habe, dass ich fit werden kann. Und so ist es auch in Kirche. Sind in Kirche nur Menschen, die Jesus ähnlich sind? Nee, aber Kirche ist der Ort, wo ich Jesus mehr und mehr ähnlich werden kann. Ja, du hast die Möglichkeit in Kirche, durch Kirche Christus mehr und mehr ähnlich zu werden. Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Kirche ist das Volk, das sich auf den Weg gemacht hat, Jesus nachzufolgen. Kirche ist das Volk, das sich auf den Weg gemacht hat, Jesus nachzufolgen. Ja, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, wir sind in Prozessen, aber wir haben uns hoffentlich auf den Weg gemacht, Jesus mehr und mehr ähnlicher zu werden. Und wir müssen dem Heiligen Geist jeden Tag neu diesen Raum geben, dass der Heilige Geist uns korrigieren kann und dass der Heilige Geist in unser Leben hineinsprechen kann und uns lenken kann. Was ich dir sagen möchte ist, Lebensveränderung in Kirche ist keine Option, sondern es ist eine Folge der teuren Gnade, die wir verstehen und hoffentlich am Verstehen sind. Die teure Gnade beinhaltet Jüngerschaft. Wir werden Jesus ähnlich. Die Kirche ist, es ist der Leib Christi. Epheser 1, 22 bis 23, da heißt, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Wir erfahren hier zwei Dinge über den Leib Christi. Einmal, Jesus, er ist der Herr über seine Gemeinde. Boah, ich bin so froh, dass ich als Pastor nicht der Herr sein muss, sondern dass Jesus der Herr ist über seine Gemeinde, dass er der gute Hirte ist. Und das Zweite ist, die Gemeinde ist erfüllt aufgrund von seiner Gegenwart. Oder sie ist erfüllt mit seiner Gegenwart. Das heißt, wir treffen uns Sonntagmorgen nicht wegen einer religiösen Idee, so weil wir irgendwo eine religiöse Idee haben oder weil wir uns immer alle gemeinsam so doll mögen oder in allen politischen Themen die gleiche Meinung haben, sondern wir treffen uns wegen einer Person, die auferstanden ist von den Toten und dieser Name heißt Jesus Christus und Jesus Christus ist durch seinen Geist präsent und durch seinen Geist passiert etwas in der Ekklesia, was ganz übernatürlich ist. Gott schenkt eine übernatürliche Liebe, Gott schenkt eine übernatürliche Einheit und Gott ist das Fundament in dem Ganzen. Was wir hier tun, ihr lieben Freunde, ist nicht rational logisch. Schon mal aufgefallen? Es ist nicht rational logisch. Und die Gemeinde beruht auch nicht auf Logik, sondern die Gemeinde beruht auf dem Logos. Sie beruht auf dem Wort, sie beruht auf Jesus Christus. Und es ist so eine Fülle in Gottes Haus an Unterschiedlichkeit. Was wäre die Kirche, wenn die Kirche nur so drei Leute wären? Ja, sind sie auch, wenn sie sich treffen im Namen von Jesus, aber wenn alle gleich wären, okay? Und dann gibt's ein Prinzip von biblischer Gemeinschaft und dieses biblische Prinzip heißt Koinonia. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Von dem liest du dann ganz praktisch in Apostelgeschichte 2, wie Kirche dann auch lebt. Und dieses Wort hat im Grunde zwei Bedeutungen, wenn es um biblische Gemeinschaft geht. Zum einen, es ist eine Gemeinschaft, es ist eine innere Verbundenheit da, die einfach herrscht. Okay, es gibt eine innere Verbundenheit, wir sind innerlich verbunden durch den Heiligen Geist. Und es ist eine Teilhabe. Und wie man das am besten beschreiben kann, ist mit folgendem Sprichwort, vielleicht habt ihr schon mal gehört, mitgehangen, mitgefangen. Und ich glaube, das tut biblische Gemeinschaft ganz gut beschreiben. Ja. So, was ist jetzt diese Teilhabe? Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Aktien beschäftigt oder auch Aktien angelegt hat, aber das deutsche Wort für Aktien sind eigentlich so Teilhaberpapiere. Und durch Aktien hast du ja Anteile an einem Unternehmen. Ja, du kaufst Anteile von dem Unternehmen. Und wenn das Unternehmen gut läuft, dann geht's auch dir ein Stück weit gut. Finanziell natürlich, ja. Und wenn es nicht gut läuft, dann geht es dir wahrscheinlich finanziell auch nicht so gut. Das heißt, du hast Anteil. Ja, du bist mitgehangen und mitgefangen. Und das ist auch, wenn es um die Ekklesia geht, wenn es um die biblische Gemeinschaft geht, dann ist es eine innere Verbundenheit. Ich bin innerlich verbunden. Der Geist Gottes verbindet uns. Aber ich bin noch mitgehangen, mitgefangen. Wenn es dem Leib Christi nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut. Ich leide mit. Wenn es im Leib Christi gut geht, hey, dann kann ich mich freuen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist eine höhere und tiefere Einheit, die da stattfindet. Wir haben Anteil am Leib Christi. Jesus, er ist das Haupt. Und diese Gemeinschaft, die gibt's nirgendwo sonst auf dieser Welt. Wie cool ist es? Stell euch mal vor, ich kann jetzt einfach so nach Portugal gehen und ich treffe den Leib Christi. Ich treffe Brüder und Schwestern im Glauben. Stell euch mal vor, ich gehe nach Papua Neuguinea und ich treffe irgendwelche Christen. Ey, wie Hammer ist es? Und man wird im Glauben gestärkt, man wird im Glauben ermutigt. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft, die verbunden ist mit Jesus. Und diese Gemeinschaft ist erfüllt von seiner Gegenwart. Wenn wir uns versammeln und Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen, dann passieren übernatürliche Dinge, die sonst nirgendwo passieren. Menschen vergeben sich. Menschen werden geheilt. Menschen versöhnen sich. Menschen erleben innerliche und äußerliche Heilung. Menschen finden zurück ins Leben. Menschen werden ermutigt. Ja, bei deinem Stammtisch abends mit dem Bier, keine Ahnung was, da redet man, dass der FC Bayern wieder verloren hat und ach, keine Ahnung, was für oberflächliche Themen. Aber wirst du da wirklich ermutigt? Ja, oder dir geht's schlecht in deiner Beziehung oder dir geht's schlecht in deiner Ehe? Da wird dir gesagt, ja, komm, trink doch noch einen drauf. So. Erlebst du Heilung? Vielleicht für den Moment, ja. Aber ob das Heilung ist, ist eine andere Frage. Und wahrscheinlich ist es eher Verdrängen. Hey, hier passieren übernatürliche Dinge, wenn Christus im Zentrum ist. Dieser Leib ist vielfältig. Ja, Korinther 12, 1. Korinther 12, Römer 12 beschreibt, dass dieser Leib sehr vielfältig ist. Es gibt viele Gaben, es gibt damit auch Aufgaben, es gibt verschiedene Ämter und so weiter. Und dieser Leib ist einfach lebendig. Ja, da gibt es Menschen, die haben eine Gabe, prophetisch zu reden. Andere Menschen haben eine Gabe, praktisch zu dienen. Wiederum andere Menschen sind gute Seelsorger. Wiederum andere Menschen können gut lernen. Wiederum andere Menschen können gut predigen. Wiederum andere Menschen können Menschen versammeln. Und dieser Leib hat das Ziel, dass er lebendig ist. Okay? Und auch vielfältig ist. Es war von Gott so und ist von Gott so gewollt, dass jeder Einzelne wichtig ist. Und jeder Einzelne soll sich einbauen lassen in diesen lebendigen Organismus. Und Vielfalt ist, und das ist so wichtig, Vielfalt ist nicht nur erlaubt, sondern es ist etwas, was notwendig ist. Ich war gerade schon unten in der Küche und habe mich bedankt bei unseren Freunden, die dieses gute schwarze Pulver verwandeln in eine Quelle des Lebens, die mitdienen und so. Und auch die Kinderstunde, die Arbeit an der nächsten Generation tun. Es ist nicht nur erlaubt, sondern es ist sogar notwendig in diesem Ganzen. Und natürlich in dieser ganzen Fülle geschieht etwas wie Reibung, okay? Nach jedem Jugendcamp, wo hier irgendwas dreckig verlassen wird, erlebe ich Reibung. Ich erlebe eine starke Reibung. Ich will verstanden werden. Die andere Seite will aber auch verstanden werden. Ihr versteht, was ich meine? Aber wir alle haben hoffentlich im Leben eins verstanden, ein Stück weit. Durch Reibung reifen wir. Durch Reibung können wir reifen. Durch Reibung können wir reiben, ja. Nein, durch Reibung können wir reifen. Und jetzt, wenn ich so ein Online-Christ bin, der mir da nur irgendwas online reinzieht, wo erlebe ich denn Reibung? Ich mache mir vielleicht ein schönes Leben auf Mallorca und bin Teil der ICF-Kirche. Freunde, das hat nichts mit dem Leib Christi zu tun. Lasst mich wirklich so ehrlich auch reden. Ja, es ist zwar schön und gut, dass ich irgendwie dann an den Herrn glaube, aber es hat nichts mit der wahren Ekklesia zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass wie Gott sich das Ganze vorgestellt hat. Und dann erleben wir auch das Leben in ganzer Fülle. Ich sage euch, wenn du schon lange in Kirche dabei bist, dann erlebst du so einiges. Allein mein gestriger Abend, ich könnte euch wieder erzählen davon, was ich da wieder alles erlebt habe. Und wir erleben das in seiner ganzen Schönheit, aber wir erleben es auch in seiner ganzen Herausforderung. Versteht ihr, was ich meine? So. Und wenn wir aber nur denken, es muss für mich sein, dann werden wir immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Und das ist nicht das Ziel Gottes für unser Leben. In der Kirche haben wir fast jeden Beruf vertreten. Wir haben fast jede Persönlichkeitstypen vertreten. Wir haben so viele unterschiedliche Nationalitäten. Wie schön ist die Kirche, oder? Und gleichzeitig, wie herausfordernd ist auch die Kirche, die Ekklesia. Aber sie ist zu dem Herrn gehören. Es geht um diesen Jesus Christus, der das Haupt ist, um den wir uns versammeln. Und eine Ekklesia versammelt sich, es gehört zum Wesen der Ekklesia. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. So, die Frage ist jetzt die, wer gehört eigentlich zu diesem Leib Christi dazu? Wer gehört dazu? 1. Korinther 12, Vers 13, da heißt, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Also der Heilige Geist tauft uns in diesen Leib Christi hinein. Es seien es Juden oder Griechen, also unabhängig von der Nationalität, unabhängig ja, von meinem Hintergrund auch, seien es Sklaven oder Freie, und sie sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wer gehört zum Leib Christi? Jeder Mensch, der hier ist und der im Glauben Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter angenommen hat, der empfängt den Heiligen Geist. Der wird hineingetauft in diesen Leib von Jesus Christus hinein. Ich kann mich noch erinnern, bei mir war es wie folgt. Ich war 15 Jahre und ich wusste in meinem Herzen, ich gehe zwar in die Kirche, aber ich bin nicht die Kirche. Ich gehe zwar hin und wärm schön den Platz, lächel nett und habe irgendwo eine gute Zeit vielleicht auch mit Menschen. Aber tief in meinem Herzen wusste ich, ja, ich gehöre nicht zu diesem Leib Christi dazu. Ich habe nicht wirklich diesen Anteil. Ich habe nicht diese innere Verbundenheit. Ich weiß noch, wie ich mich dann eines Tages zu Hause für Jesus entschieden habe. Und der Heilige Geist kommt in mein Herz und der Heilige Geist macht mir so deutlich, Nani, ab jetzt gehörst du zum Leib Christi. Du bist jetzt Christ und du gehst nicht nur in irgendeine Kirche. Nein, du bist die Kirche. Du gehörst zu diesem globalen Leib dazu. Du gehörst zu diesem lebendigen Organismus dazu. Und der Herr hat dir was gegeben und das darfst du einsetzen für seinen Leib. Und die Frage, die ich uns heute stellen möchte und die wir uns vielleicht immer wieder neu auch für unser Leben beantworten müssen, ist die: Konsumierst du Kirche? Ach, das Kino ist immer so schön nett. Ach, der Gottesdienst, der ermutigt mich wieder so stark. Oder bist du die Kirche? Bist du die Kirche? Lebst du diesen Leib Christi? Rennst du jeglicher Herausforderung weg? Oder sagst du, ja, ich habe verstanden, ich gehöre dazu und ich lebe jetzt nicht nur für mich, sondern ich lebe für etwas Größeres. Ich lebe für den Leib Christi. Ich gehöre dazu. Und ich habe das tief in meinem Herzen verstanden. Konsumieren heißt, ich komme einfach nur, um mein Gewissen zu besänftigen. Kirche zu sein heißt, ich komme, weil ich ohne Kirche nicht leben kann. Und weil ich verstanden habe, ich gehöre zum Leib Christi. Und andere brauchen mich und ich brauche andere. So, können wir schließen mal die Augen. Jesus redet gar nicht so viel tatsächlich über die Ekklesia. Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament. Und er hat gesagt, ich werde meine Ekklesia bauen. Ich werde die Königsherrschaft Gottes, ich werde sie bauen. Und der Teufel wird sie nicht überwinden können. Und diese Kirche wird nicht gebaut von Pastoren. Diese Kirche wird nicht gebaut von irgendwelchen sehr stark verantwortlichen Leute, ja auch mit. Aber im Großen und Ganzen wird oder soll die Kirche von allen gebaut werden. Alle sollen sich als lebendige Bausteine einbauen lassen. Es ist dieser Organismus. Und wie wäre es, wenn das jeder versteht? Wie wäre es, wenn jeder versteht, hey, ich bin die Kirche. Hey, wenn es Not am Mann gibt, hey, ich bin am Start. Ich versuche mir irgendwas freizuschaufeln. Und ich weiß, unser Leben ist allgemein sehr herausgefordert. Kindererziehung. Die wirtschaftlichen Probleme und all das. Aber Gott hat ein Bild für seine Kirche. Und er möchte, dass du nicht einfach nur irgendwo zuschaust, sondern Gott möchte, dass du verstehst, dass du Teil bist. Und das wird immer wieder neu herausgefordert, weil es kommt natürlich auch auf die verschiedenen Lebensphasen an. Und in der Lebensphase kann ich mehr geben und in der Lebensphase kann ich vielleicht auch weniger geben. Aber die Frage ist die, bin ich überhaupt mit Gott im Gespräch? Weil jede Lebensphase hat irgendeinen Punkt, wo du irgendwie Gemeinde leben kannst. Sagst du dir, ich habe vielleicht gerade ein Kind bekommen, ich kann nichts mehr machen. Das Kind überfordert mich. Ja, doch, du kannst andere Mütter vielleicht sammeln. Und ihr beide, und ihr lebt so, Gemeinde. Herr Jesus, erfüll dein Leib jetzt mit deinem Geist ganz neu heute an diesem Morgen. Herr, hilf uns wirklich, das immer wieder neu zu verstehen, immer wieder neu zu leben. Herr, weil wir teuer erkauft sind durch deine Gnade. Wir wollen nicht billige Gnade spielen, sondern wir wollen teure Gnade wirklich verstehen und leben. Wir wollen Lebensveränderungen erleben.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.